Darüber spricht man doch nicht. Doch, wir schon.
Hallo, liebe Zuhörenden. Wir sind wieder hier bei unserem Podcast. Psst, darüber spricht man nicht. Und wir haben heute ein ganz tolles Thema und wir haben uns einen Gast eingeladen. Lieber Stefan, dich darf ich zuerst begrüßen. Wie geht es dir heute?
Einen wunderschönen guten Tag. Ja, mir geht es sehr, sehr gut. Danke, dass du fragst. Auch wenn ich mich mal aus Versehen vielleicht oder bewusst gewählt in einer anderen Rolle befinde, als es sonst der Fall ist. Nämlich, ich werde heute eher Zuhörer sein, aber ich bin schon sehr, sehr gespannt auf den Gast und natürlich die Geschichte dahinter.
Da haben wir beide was gemein. Ich freue mich auch. Und zwar darf ich nun unseren Gast begrüßen, den lieben Xaver, der eine ganz interessante Geschichte mitgebracht hat. Hallo, lieber Xaver, schön, dass du da bist.
Hi, lieber Stefan, hi, liebe Gabi hier. Also schön, dass ich da sein darf und auch die Geschichte erzählen kann. Weil ich glaube, es ist wirklich ein Psst-Thema, ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Und ich finde es richtig cool, dass ihr wirklich Tabuthemen in der Gesellschaft auch anspricht.
Ja, du hast es gerade gesagt, wir haben ein Tabuthema, ein großes Tabuthema, was vielleicht noch nicht ganz so geläufig ist. Als wir beim Gespräch waren, muss ich zugeben, ich musste auch erst das Internet befragen, wovon du sprichst, weil es nicht so sehr geläufig ist. Ich gehe davon aus, du wirst es uns jetzt dann gleich erklären. So, es geht um das Paar-Syndrom und Kindesentfremdung. Also ich gebe dir jetzt mal das Wort. Also A, was ist das? Und du darfst gerne deine Geschichte dazu schon mal ein bisschen
Also grob
erzählen.
Gesagt, also wenn man einfach mal aus dem Sachlichen rauskommt oder aus dem Fachlichen rauskommt, es soll ja heute auch ein Podcast für Fachkräfte sein, ne? Also für Verfahrensbeistände, für Richter vielleicht auch, für Sozialpädagogen im Jugendamt. Was bedeutet denn Pass-Syndrom oder Kindesentfremdung? Kindesentfremdung bedeutet ganz einfach, der eine Partner trennt sich und der andere Partner wird dem Kind entzogen sozusagen. Also das Kind wächst eigentlich letzten Endes ohne Papa oder ohne Mama auf. Das ist eine sehr einseitige Erziehung. Das ist aber noch nicht mal das Schlimme eigentlich letzten Endes dabei. Das Schlimme ist dabei, dass man den Kindern auch Angst macht vor dem anderen Elternteil. Also das bedeutet, dass die mit einer ganz großen Angst aufwachsen durch diese Kindesentfremdung, dass man immer den anderen Partner als böse oder als Buhmann darstellt. Und das mit verschiedenen Mitteln. Und das ist so die Geschichte, die ich in den letzten 5 Jahren erlebt habe, was wirklich gruselig und sehr, sehr grausam war. Also für beide Seiten, für den Papa oder auch, es kann auch eine Mama natürlich betreffen, so eine Kindesentfremdung, und natürlich auch für die Kinder.
Ich hätte hier mal eine Frage ganz kurz zwischendrin. Du hast jetzt gerade das Thema Angst in den Raum gestellt. Angst bei den Kindern, Angst vor dem entzogenen Papa, der entzogenen Mama oder Angst so im Allgemeinen?
Naja, das wirkt sich auch allgemein im zweiten Schritt aus. Aber das ist ja immer eine Beziehung, ne? Also du hast ja eine Beziehung als Kind, oder ich hatte ja auch eine Beziehung zu meinen Kindern zum Beispiel damals, aber dann wird einfach gesagt, okay, du bist der Einbrecher, wenn du deine Kinder sehen willst, oder ja, der Papa spielt einfach keine Rolle, also der wird wirklich aus dem Leben ausgeblendet, bis ich letztes Jahr dieses Umgangsverfahren gemacht habe, mich getraut habe nach dem Lügenmarathon sozusagen. Habe ich festgestellt, die Kinder wussten nicht mal, dass sie einen Papa haben. Und es geht so weit, dass man zum Beispiel Puppenhausfiguren kauft, da ist nur Oma und Opa dabei, meinetwegen auch noch die Schwester der Kindsmutter. Die Kinder sind dabei, aber es fehlt der Papa. Also Papa wird völlig aus dem Leben ausgeblendet.
Ich bin jetzt mal ganz direkt und frage, wie war deine Geschichte, wie hat das bei dir begonnen? Du hast was von Trennung gesagt, bis letztes Jahr, dieses Verfahren. Also wie war deine Geschichte dahinter? Lass uns mal ein bisschen an dem teilhaben, was dich diesbezüglich so bewegt, also wie die Entwicklung und so weiter war.
Fangen wir mal an, also das Wir sind frisch Eltern geworden. Also wir waren nicht lange miteinander zusammen. Und dann kam schon das erste Kind. Also wir waren nicht mal ein Jahr zusammen und dann kam schon das erste Kind. Also mein Sohn kam damals. Und ich habe ganz schnell gemerkt, ich kann mich nicht um den Sohn kümmern. Das hat dann auch immer zu Konflikten schon während der Beziehung geführt. Ich habe dann gekämpft und habe gesagt, ja, ich möchte mich aber auch um meinen Sohn kümmern. Und ich durfte das nie machen, wie ich wollte. Also das heißt, selbst die Großmutter, die kam dann um die Ecke, also mütterlicherseits, und hat mir zum Beispiel das Kind aus den Armen gerissen, weil ich irgendwelche Dinge anscheinend nicht richtig gemacht habe. Und das waren schon die ersten Warnzeichen für mich. Und da muss man einfach die Biografie der Kindsmutter einfach auch kennen. Wie kommt sowas zustande? Als die Großmutter zum Beispiel schon erfahren hat, dass die Kindsmutter eben schwanger ist, kam eine Thematik auf, dass der Papa damals im Säuglingsalter die Familie von der Kindsmutter einfach verlassen hat. Und diese Schmerzthematik, das sind Tränen geflossen. Nur, also meine Kinder und ich durften diese Schmerzthematik letzten Endes ausbaden. Und dann fing das an, dass man schon während der Beziehung sich als Papa einfach nicht kümmern konnte. Oder dass, wenn ich zum Beispiel nur einen Raum abgedunkelt habe, mit schweren Vorwürfen belastet worden ist, wenn man das Kind schlafen legen wollte oder wenn ich meinen Sohn schlafen legen wollte, im Arm hatte, dass man eben das Kind dann in dunkle Kammern sperrt. Und so fing eigentlich die Geschichte an. Irgendwann, ich habe in der Pflege gearbeitet, war Pflegedienstleitung, wurde mir alles auch zu viel. Also man wollte dann ein Haus. Ich habe gesagt, ich schaffe das nicht alles. Es wurde mir wirklich alles zu viel. Ich habe gekocht. Nach einem 12-Stunden-Dienst bin nach Hause gekommen, konnte nicht mehr schlafen, man wollte unbedingt ein Familienbett. Und irgendwann hatte ich meine Tochter, also die ist dann neu geboren worden und dann auch natürlich noch die Konflikte mit den Kindern, dass ich eben nichts richtig machen kann, auch wenn die geschrien haben und so weiter, kannst du nichts richtig machen letzten Endes. Hatte ich hier auf dem Bein und habe mein Bein hoch und runter gewippt sozusagen.
So Hotte Hü, also so Pferdereiten, so wie man es halt so macht mit kleinen Kindern, oder?
Genau.
So,
Genau. Und ich wusste überhaupt gar nicht mehr, was passiert. Also da fing eigentlich letzten Endes schon der erste Schritt von der Gehirnwäsche an. Die Familie, die war im Garten. Und dann kommt die Kindsmutter um die Ecke und sagt, ich habe jetzt meine Tochter geschüttelt. Und ich war eigentlich dabei, also wirklich mich zu trennen und so weiter. Ich habe gesagt, das geht nicht mehr. Und das war so 2 Tage zuvor, wo ich dann wirklich auch Problematiken angesprochen habe. Da habe ich dann gesagt, wir müssen schlafen, das geht alles nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir das hinkriegen. Ich kann nicht noch zusätzlich kochen nach einem 14-Stunden-Dienst. Und dann ging es los, ich hätte mein Kind geschüttelt. Man ist dann auch ins Krankenhaus gefahren. Ich war völlig perplex. Ich wusste überhaupt gar nicht, was los ist. Und im Krankenhaus haben die dann gesagt, es ist kein Schütteltrauma oder das Kind wurde nicht geschüttelt, aber es gibt eine Beziehungsproblematik. Woraufhin das Jugendamt dann auch eingeschaltet worden ist, dass man eben dann gesagt hat, ja, okay, hier gibt es eine Beziehungsproblematik, deswegen soll das Jugendamt eingeschaltet werden. Ich habe gesagt, für mich ist hier Schluss, ich ziehe aus, ich suche mir eine neue Wohnung. Das war dann für mich wirklich die rote Linie und hat gedacht, ja, wir kriegen das hin mit den Kindern und die Kinder, die kann man auch letzten Endes sehen. Und dann ging es richtig los. Dann gab es schwere Vorwürfe vom Jugendamt, von der Polizei. Auf einmal wurde ich bei der Polizei vorgeladen, dass mein Kind, meine Tochter, ein Schütteltrauma erlitten hat, was ein heftiger Vorwurf ist. Also man erlebt ja viele Gerichtsurteile auch diesbezüglich. Was passiert tatsächlich, wenn Papa sein Kind schüttelt? Was sind das für Folgeerscheinungen? Ein 8 Wochen altes Kind schüttelt. Was sind das für Folgeerscheinungen? Das geht ja bis in den Knast. So, und so wurde ich dann letzten Endes auch behandelt, also von Behörden, vom Jugendamt und so weiter. Wie ging die Struktur? Das muss man natürlich auch wissen. Ich hatte mich damals an einen ehemaligen Arbeitskollegen gewandt. Der lebt heute nicht mehr. Das ist schade, der hat eigentlich dieselbe Thematik mit Lügen erfahren wie ich. Und der war mit einer Jugendamtsmitarbeiterin aus dem Landkreis Frei und Grafenau verheiratet. Und ich habe gesagt, ja, ich brauche hier Unterstützung und hin und her. Und als ich dann die ersten Kontaktverbote bekommen habe, hat sich meine Ex-Partnerin, die Kindsmutter, an ihn gewandt. Und die Frau vom Jugendamt hat sozusagen eine freundschaftliche Beziehung mit der Kindsmutter begonnen. Das heißt, ich hatte überhaupt gar keine Chance mehr, dann im Nachgang überhaupt irgendwas vom Jugendamt, vom Landratsamt richtig zu stellen. Ich war der Gestörte, der sein Kind geschüttelt hat und der ein Schütteltrauma verursacht hat.
Verstehe ich das richtig, dass da sowas wie dann Verleumdungen begonnen haben, also
Ja.
und Verdächtigungen, die, weil du hast ja vorher gesagt, das Klinikum hat kein Schütteltrauma bestätigt. Also sie haben gesagt, es ist kein Schütteltrauma, es ist eine Beziehung und plötzlich sagst du jetzt, dass dieses Schütteltrauma im Mittelpunkt steht. Das ist ja im Endeffekt. Also berichtigt mich, aber für mich hört sich das jetzt an, als wäre das eine Verleumdung, eine unbegründete Verdächtigung.
Also fangen wir mit vielen Straftatbeständen an, wo man jetzt auch sagen muss, ich bin sehr froh nach 5 Jahren, und es ist 5 Jahre ein Kampf gewesen, als Papa oder als Mann, da glaubte erstmal gar keiner, ne? Also das fing an, dass dann in den Jugendamtsberichten steht, unreflektiert steht, ohne dass man irgendwas gesehen hat, dass gegen mich ermittelt wird von Polizeibehörden, von der Staatsanwaltschaft wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Stimmt nicht, es war nie der Fall. Steht aber drin, ich habe ein Schütteltrauma ausgelöst. Ich konnte mir das nicht erklären, warum das da drin steht. Du kannst dich letzten Endes nicht wehren. Mein ganzes Arbeitsumfeld, meine Familie, alle wurden damit infiziert. Und letzten Endes bist du da wirklich das Monster. Und das Schlimme ist, an solchen Strukturen lügen über Dritte. Ne, also das. Diese Lügen nur über Dritte passieren. Wenn die Kindsmutter auf mich zugekommen wäre und hätte gesagt, ja, Xaver, du hast das und das gemacht, du hast deinen Sohn in den Schwitzkasten genommen, mit einer Latte malträtiert, mit einem Wasserkocher malträtiert und so weiter, oder in dunkle Kammern gesperrt, dann kann ich ja immer entgegnen. Dann kann ich ja direkt sagen, nee, das stimmt so nicht, sag mal, geht's bei dir eigentlich noch? Nur wenn das über Dritte passiert, das ist sehr, sehr gruselig, weil du wehrst dich dann immer gegenüber den Dritten, auch emotional natürlich. Ne? Also du brichst in Tränen aus und sagst dir eigentlich, was wird denn hier vorgeworfen? Und wenn du dann noch emotional wirst, dann glaubt dir letzten Endes keiner mehr.
Also was ich vielleicht nochmal gerne fragen würde, einmal kurz nochmal auf das eingehen, was Gabi gesagt hat, natürlich. Das ist das, wenn das Klinikum was anderes ja bestätigt hat, dann wundert mich das Ganze. Aber auf der anderen Seite, wir werden das hier in diesem Podcast nicht lösen können, weil irgendeine Grundlage muss es ja dafür geben, diesen Vorwurf auch in den Raum zu stellen. Was mich da tatsächlich nochmal interessieren würde, gab es denn jemals ein psychologisches Gutachten, wo ein Psychologe mit dir gesprochen hat, um überhaupt mal zu schauen, wäre das überhaupt möglich von dem Typ Mensch, der du bist, dass sowas passieren könnte? Also man muss dir ja auch die Chance geben, irgendwie dich wehren zu können in dem Fall.
Also fangen wir einfach mal mit einer Fragestellung an. Also welche Grundlage gibt es denn dafür? Also ich habe mich sehr in den letzten 5 Jahren mit Lügen auseinandergesetzt. Na, also eine Lüge hat ja immer tatsächlich einen Wahrheitsgehalt. Das ist, ne, also das ist so meine Erfahrung, die ich gerade gemacht habe. Also wie kommt man denn letzten Endes auf solche Ideen? Ich habe gerade das Beispiel zum Beispiel genannt, ich hätte meine Tochter oder meine Kinder mit einer Latte malträtiert. Der Wahrheitsgehalt von der Geschichte ist zum Beispiel, ich habe einen Balkon renoviert, hatte auf dem rechten Arm meine Tochter und hatte in der linken Hand eine Latte. Daraus wird gemacht, ich habe meine Tochter mit einer Latte malträtiert. Du denkst dir dann wirklich, du bist bescheuert, wenn du sowas hörst. Ich habe da nichts gemacht oder die Latte kam gar nicht in Verbindung mit meiner Tochter. Oder ich hätte meinen Sohn zum Beispiel einen Spitzkasten genommen. Da wird aus Kuscheln oder Puben wird letzten Endes das da draus gemacht. Oder es ist natürlich auch ein Wahrheitsgehalt daran, wenn ich meinen Sohn schlafen gelegt habe und mit ihm ins Schlafzimmer gegangen bin, dass ich die Rollos runter gemacht habe. Daraus wird gemacht, ich habe meinen Sohn in dunkle Kammern gesperrt. Und das ist der Wahrheitsgehalt so an den Lügen, das, was daraus gemacht wird. Und das ist eigentlich was ganz Furchtbares, weil du weißt überhaupt gar nicht mehr, was ist denn hier los? Vor allen Dingen, wenn du das immer wieder durch Dritte hörst. Und so ist es tatsächlich auch mit dem Schütteltrauma entstanden, dass du ein Kind, also du hältst den Kopf, du weißt ja, dass das Genick nicht in
Hinten
den
und nach vorne
Schädel.
fällt, ne? Die können den Kopf
Genau.
nicht halten.
Genau, dass ich ganz genau weiß, ich habe das Kind gehalten, hatte hier mein linkes Bein und habe mein Bein nach oben und unten bewegt und daraus wird ein Schütteltrauma gemacht oder ein Schüttel gemacht. Und da muss man wirklich gucken, was ist der Wahrheitsgehalt von der Lüge? Und da ist eigentlich schon meine erste Aufforderung, bei Behörden wirklich genau gezielt nachzufragen. Das hört sich ja erstmal auch alles glaubwürdig an. Ne? Also, wer kommt denn auf eine Idee, solche Geschichten zu erzählen, dass man dann einfach ganz gezielt nachfragt, Verfahrensbeistände, Jugendamtsmitarbeiter, Richter und so weiter, die dann ganz gezielt nachfragen, ja, wie ist denn das letzten Endes auch passiert? Und das ist in meinem Fall dann nicht passiert. Man hat einfach diesen Lügen geglaubt.
Und beim psychologischen Gutachten, das war der zweite Part.
Genau, psychologisches Gutachten. Das war dann tatsächlich noch mal gruseliger. Also ich war dann irgendwann, also ich war die ersten 8 Wochen recht stark, also mit den ganzen Vorwürfen. Ich durfte ja dann ab sofort meine Kinder nicht mehr sehen. Also Kontaktverbot von der Polizei ausgesprochen bekommen. Ich durfte dann meine Kinder letzten Endes nicht mehr sehen und bin dann wirklich in eine Klinik gekommen, habe dann alles getan, sozusagen, damit ich die Kinder sehen kann und habe gedacht, naja, du gehst auf die Kindsmutter letzten Endes zu und habe ihr dann eine Schweigepflichtsentbindung gegeben. Und das war der größte Fehler. Die hat dann letzten Endes alleine mit der Psychologin telefoniert und dann auf einmal stand ich als völliges Monster sozusagen in der Burnout-Klinik da. Also ich konnte einfach nicht mehr, was dann auch letzten Endes nochmal gegen mich verwendet worden ist. Und du hast keine Chance mehr, dich dagegen zu wehren. Du bist in der
Aber
Klinik.
direkt im Psycholo wenn du in einem psychologischen, also du warst in der Klinik, da gibt es auch psychologische Betreuung. Und
Genau.
du warst in einem vertraulichen Gespräch, da muss es ja irgendwie thematisiert worden sein, also oder ein Gutachten über dich erstellt worden sein.
Genau, ausschließlich auf der Grundlage der Aussagen der Kindsmutter wurde dann sozusagen Gutachten erstellt und da ging es dann um, mir wurden dann, also neben Gewalttaten gegenüber meinen Kindern wurde mir Borderline, Narzissmus, Psychopathie und so weiter, alles vorgeworfen. Schizophrenie wurde mir alles vorgeworfen von der Kindsmutter, was die Psychologin dann auch aufgenommen hat und womit ich dann letzten Endes auch konfrontiert worden bin. Und es war total heftig, was dort passiert ist. Also es fanden keine Diagnosen statt, einfach nur aufgrund der Aussage, was für ein schlechter Mensch ich bin.
Also
Das war
die Frage, ja, Entschuldigung, aber das klingt so unfassbar unglaublich, um ehrlich zu sein, weil ich wirklich denke, da ist ein Mensch, der auf der Anklagebank sitzt, dem Dinge vorgeworfen wird. Man erstellt aber weder ein psychologisches Gutachten, so wie man es ja bei Straftätern auch macht, um einfach mal zu schauen, was ist denn da dran. Man spricht mit einer Person, die diese Anklage ja erhebt am Ende. Das war ja in dem Moment deine Frau oder Lebensgefährtin, die Kindsmutter, so nennst du es, die Kindsmutter. Und die Frage, die dann natürlich auch mal nahe liegt, hat sich der Psychologe oder die Psychologin denn mal die Mühe gemacht und vielleicht ein psychologisches Gutachten der Frau zu erstellen, um zu gucken, ob sie dann zurechnungsfähig ist?
Darauf habe ich immer hingewirkt, aber ich hatte keine Chance. Also ohne Anwalt, ich hatte, das ist ja auch eine Gefahr dabei, ne? Also da fangen ja dann auch die Fehler an. Weil ich habe nie einen Anwalt eingeschalten. Also ich habe 4 Jahre lang keinen Anwalt eingeschalten, weil ich immer gedacht habe, das kann überhaupt gar nicht sein. Also ich habe nichts falsch gemacht. Warum brauche ich eigentlich letzten Endes einen Anwalt? Warum werde ich mit Kontaktverboten bombardiert, wenn ich einen Kontakt zu meinen Kindern suche und so weiter? Warum werden Lügen erzählt? Und ich habe natürlich darauf hingewiesen, habe gesagt, es wird hier hysterisch gelogen, es wurden Dramen geschaffen, schon während der Beziehung mit den Kindern, dass das Kind, ich war auf Arbeit, dass mein Sohn auf einmal stirbt. Ne? Also da wurde nichts unternommen, weder von irgendwelcher Klinikseite, noch von staatlicher Seite, noch von Jugendamtsbehörden, klar auch nochmal durch die Freundschaft ausgelöst, diese eben zu der Jugendamtsmitarbeiterin gehabt hat. Das Schlimme ist, vielleicht, um das nochmal zu verdeutlichen, wie laufen denn solche Strukturen, wenn man dann auch befreundet ist. Im Jahr 2023, im April, habe ich dann meinen ehemaligen Arbeitskollegen angerufen und habe gesagt, warum habt ihr eigentlich solche Lügen über mich verbreitet? Ich konnte das überhaupt nicht verstehen. Und wie sind diese Lügen ins Jugendamt geraten? Es war eigentlich zufällig, dass ich in dem Umgangsverfahren dastand, in einem Umgangsverfahren dastand und auf einmal die ehemalige oder die Ehefrau von einem ehemaligen Mitarbeiter als Beistand bei der Kindsmutter dabei ist oder gesehen hat. Und da habe ich gesagt, wie kommt es, dass deine Ehefrau, ich wusste das nicht, was alles passiert ist hinter meinem Rücken, die beim Jugendamt arbeitet, hier als Unterstützung mit bei der Kindsmutter ist. Den habe ich dann darauf angesprochen und dann hat er gesagt, sauer, wie gesagt, ne, das ist eigentlich das Gruselige und das Traurige an der Geschichte, der lebt heute nicht mehr. Er erlebt dasselbe. Er wollte sich von seiner Frau trennen. Wir haben ein gemeinsames Haus, also von der Jugendamtsmitarbeiterin. Und dem wurden dann unterstellt vom Landratsamt Frei und Grafenau, er hat Waffen, er hat seine Frau geschlagen, Kontaktverbote erstellt, er ist in U-Haft gekommen und hat sich letzten Endes im Oktober 2023 das Leben genommen.
Muss jetzt mal ganz kurz andere Frage noch stellen. Du hast jetzt von deinen Mitarbeitern gesprochen, von der Arbeit, von hatte die ganze Situation Auswirkungen auf deine Arbeitsleistung, auf das Arbeitsumfeld, auf die Arbeit direkt. Also warst du da beeinträchtigt oder war das eine ist privat oder das andere ist Arbeit?
Sagen wir mal so, also es war eine ganz gruselige und heftige Zeit. Also vor allen Dingen die ersten 2 Jahre, wenn du mit Lügen konfrontiert wirst, ist ja einmal die eine Geschichte. Ich meine, da kann man tatsächlich nochmal drüber stehen. Aber wenn du lange Zeit deine Kinder nicht siehst, abrupt und auf einmal werden die dir entzogen, du kannst nicht mal Tschüss sagen, du hast eine Socke von deinem Sohn und mehr nicht. Dann brichst du in der Nacht. Also du stehst auf, das ist wirklich gruselig. Also du weißt nicht mehr, was du machen sollst. Natürlich hat es Auswirkungen auf die Arbeit gehabt. Die ersten 2 Jahre, ich hatte immer Leitungsposition als Pflegedienstleitung, habe dann auch immer versucht, ordentlich meinen Job zu machen und so weiter. Aber es hat natürlich Auswirkungen auf die Arbeit. Und die wissen ja auch nicht, was dich beschäftigt. Heute ist es so, heute sage ich ganz offen, also du machst ja ein Einstellungsgespräch und musst deinen Personalstammbogen ausfüllen und dann gibst du an, du hast 3 Kinder. Heute gehe ich damit ganz offen um und sage wirklich, aber erst nach 5 Jahren, nachdem ich rehabilitiert worden bin und die endlich einen Strafbefehl bekommen hat, dass ich sage, naja gut, ich habe 3 Kinder, aber zu 2 Kindern habe ich keinen Kontakt mehr. Das
Also
Geheimnis.
so wie ich das verstehe, hast du dann sozusagen in der Zeit, also in den 5 Jahren, Ist verschwiegen, also tabuisiert. Es geht niemandem was an,
Genau.
so zurück.
Man spricht nicht mehr darüber, weil man einfach, das ist ja euer Thema, warum ich dann letzten Endes auf euch zugekommen bin, dieses Psst. Ich spreche nicht darüber, dass ich zu zwei Kindern keinen Kontakt habe, weil dann wird ja letzten Endes wieder so diese Interpretation getroffen, ja, da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Ne? Da muss ja irgendwie der Papa schon grob bösartig daneben gestoßen haben, dass er 5 Jahre lang seine Kinder nicht sehen kann, da muss ja irgendwas sein. Und davon geht man eigentlich letzten Endes aus und deswegen verheimlicht man auch die ganze Sache und geht nicht raus mit der Geschichte. Erst jetzt mit dem Strafbefehl, dass man sie jetzt endlich erwischt hat beim Lügen, beim massiven Lügen, wegen falscher eidesstattlicher Versicherung, falscher Verdächtigung, falscher Verleumdung oder Verleumdung, dass es drei Straftatbestände sind. Erst jetzt traue ich mich eigentlich, mit der Geschichte rauszugehen.
Welche, nee, anders. Offensichtlich ist das ja kein Einzelfall. Du hast ja vorher deinen Freund, Arbeitskollegen, Mitarbeitenden, Freunden nicht jetzt mal benannt. Welche Tipps würdest du den Eltern geben, an die Hand geben wollen, die in eine ähnliche Situation geraten, die also nicht nur auf Verdacht oder auf Gefühl, sondern die wirklich, du darfst jetzt deine Kinder nicht mehr sehen. Was würdest du jetzt den Eltern, den Zuhörenden draußen, die in so einer Situation sind, anraten? So kurz zusammengepackt.
Ich denke, das Schwierigste an solchen Situationen ist, dass man mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert wird, die deine Familie, dein Umfeld belasten, die dich selber belasten, die dich natürlich auch emotional machen. Und wenn du weinst oder wütend wirst darüber, es sind Emotionen, die muss man unterlassen. Also wenn du dann noch dadurch Futter gibst und dich dagegen wehrst, dann wird es schlimm. Deswegen gleich einen fähigen Anwalt zum Beispiel suchen. Also ich hatte zum Beispiel in dem ersten Umgangsverfahren einen Anwalt, der hat mir nicht mal eine Rechnung gestellt, weil er mich tatsächlich so mies verteidigt hat. Also wir brauchen an erster Stelle einen fähigen Anwalt. Das heißt, ich muss erst mal gucken, was gibt es denn hier wirklich für fähige Anwälte, die sich für ihre Mandanten einsetzen. Das ist der erste Schritt. Ne? Kindesentfremdung ist ein Thema. Du hast ja 4 Wochen, 8 Wochen, siehst du deine Kinder nicht und damit fängt es schon an. Du brauchst hier eine fachliche Beratung, einen aggressiven Anwalt. Dann der zweite Schritt, auf jeden Fall psychologische Unterstützung. Du kommst damit alleine nicht klar. Ne? Also wenn man dann davon ausgeht, mit solchen Vorwürfen konfrontiert zu sein und so weiter, du brauchst einen Halt irgendwo. Alleine kommst du damit nicht klar. Du brauchst Freunde, du brauchst ein Netzwerk, ein unheimlich gutes Netzwerk, die dich auch kennen, die dich wertschätzen. Du brauchst einen Psychologen, die dich dann auch beraten, wie verhältst du dich denn? Ne? Also, dass man nicht aus einer Emotionalität dann reagiert. Nicht einfach zu den Kindern zum Beispiel letzten Endes fährt, weil man die Kinder sehen will. Dann wird ein Konflikt geschaffen, das habe ich gemacht. Ich wollte dann meine Kinder letzten Endes sehen. Ich hatte mir ja nichts vorzuwerfen. Dann wird die Polizei gerufen. Und du bist.
Es verschlimmert das Ganze dann ja wieder, ne? Das ist ja dann
Ja.
eine unendliche Spirale, die da
Genau.
geöffnet
Also,
wird.
welcher Film das wirklich total gut verdeutlicht, was man da erleben kann als entfremdeter Elternteil, das ist der Film Weil du mir gehörst. Das ist ein sehr bewegender Film. Also, wenn ich schon an den Film denke, da kommen mir fast die Tränen, weil das genau diese Situation sind. Da klafft ja dann Papa zu seinem Kind und will das Kind sehen und dann auf einmal bekommst du die Polizei auf den Hals gehetzt, bekommst ein Kontaktverbot ausgesprochen, wirst wieder mit Lügen konfrontiert. Also es ging so weit. Also ich glaube, die letzte Lüge jetzt dann im August 2023 war, dass ich nackt durch den Garten gesprungen bin. Ich wollte meine Kinder sehen. Hab nichts Böses gemacht. Die letzte Lüge, wirklich, dass ein Kontaktverbot wieder ausgestellt werden konnte. Ich sei nackt durch den Garten gesprungen und dass es eine unangemessene Belästigung ist für die Kindsmutter. Und das war die letzte Lüge, mit der sie dann aufgeflogen ist. Also 5 Jahre lang Lügen. Und dann hat mir aber nicht mehr geglaubt, weil die Nachbarin zugeschaut hat und gesagt hat, nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Der war nicht nackt oder sonst irgendwas. Oder ist da durch den Garten gesprungen oder hat da irgendjemanden belästigt. Und dann
Und
ist er letztendlich.
sozusagen ist dann alles revidiert worden und nochmal genau unter die Lupe genommen worden, so dass die aufgekommen ist, hoppala, hier war,
Genau.
ich will jetzt nicht sagen 5 Jahre Irrtum, aber 5 Jahre eine schwierige Zeit sozusagen. So kann man sich das jetzt vorstellen.
Sagen wir es mal so, also wenn man sich mit der Lüge beschäftigt, da gibt es wirklich einen guten Spruch und das hätte ich nie gedacht, dass es das so weit kommt. Also die Lüge gewinnt den Sprint und die Wahrheit gewinnt den Marathon. Es waren wirklich 5 Jahre lang, wo man gegen Lügen angekämpft hat, wo man Briefe geschrieben hat, wo man dem Jugendamt geschrieben hat, wo man Staatsanwaltschaft geschrieben hat. Das kann nicht sein. Und dann werden sich aber irgendwann Lügner unheimlich sicher, dass man wieder damit durchkommt. Und diese Sicherheit, ne, die kann man dann nach 5 Jahren wirklich ausnutzen und dann kann man reinkrachen und kann sagen, so, und das war jetzt die letzte Lüge. Und man darf einfach nicht aufgeben, dagegen vorzugehen. Und mein Ziel tatsächlich war es, auch wenn ich jetzt seit 5 Jahren die Kinder nicht gesehen habe, die Lügen auch für meine Kinder aufzudecken. Ne, dass
Weil du
da
gerade bei
keine.
deinen Kindern bist, weil die Zeit schreitet voran. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Eine Frage habe ich noch. Wenn du sie nicht beantworten möchtest, ist es gut. Wenn du sie beantworten möchtest, freue ich mich. Möchtest du gerade einen Kontakt zu deinen Kindern haben? Ja oder nein?
Es ist die Schizophrenie, die es einfach dabei gibt. Ich kann im Moment einen Umgang haben, einen begleiteten Umgang, um einfach diesen Kontaktaufbau stattfinden zu lassen. Ich muss aber sagen, klar, ne, also ich bin jetzt froh, dass der Strafbefehl an die Kindsmutter letzten Endes raus ist. Das war mein Ziel. Ich habe aber unheimlich Schiss, unheimlich Angst vor Lügen. Was ist, wenn ich wieder einen Kontakt zu meinen Kindern habe? Und mein Sohn zum Beispiel hat eine Schramme am Knie. Was wird dann daraus gemacht? Also deswegen ist es eigentlich mein Ziel gerade, jetzt im nächsten Schritt zu sagen, okay, man braucht hier einen Verfahrenspfleger oder einen Pfleger, der sozusagen den Umgang mit mir betreut und dass dann auch teilweise das Sorgerecht entzogen wird, dass eben sowas nicht mehr passieren kann. So eine gruselige Geschichte, die einen ja auch selber unheimlich gefährdet.
Danke, ich wollte es nur an Stefan. Stefan hat, glaube ich, noch Fragen. Deshalb, Stefan, du darfst jetzt dich eingeladen fühlen, Xaver, die Fragen zu stellen.
Also erstmal ganz, ganz lieben Dank schon mal an dieser Stelle, dass du deine Geschichte so öffentlich machst. Ich muss sagen, wir waren ja nicht im Vorgespräch, sondern du warst mit Gabi im Vorgespräch und ich bin echt hin und her gerissen zwischen auf der einen Seite, mir tut es wahnsinnig leid für dich, das, was du erlebt hast. Auf der anderen Seite macht es mich so unfassbar wütend. Und es wirft für mich so wahnsinnig viele Fragen auf, die wir natürlich in dieser Kürze nicht klären könnten. Aber trotzdem hätte ich gerne zwei, weil ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht auch zwei Fragen sind, die den Zuhörern auch bei deiner Geschichte jetzt vielleicht aufgekommen sind. Also erstmal würde mich natürlich noch interessieren, du wirst dir ja wahrscheinlich Gedanken darum gemacht haben, welches Motiv steckt denn dahinter? Also warum macht ein Elternteil, so wie in deinem Fall die Kindesmutter, warum macht sie das? Was steht dahinter? Ich würde natürlich aus psychologischer Sicht jetzt sagen, so, da ist einiges nicht ganz richtig. Das ist der erste Teil, aber du wirst bestimmt auch ein paar Hypothesen haben oder vielleicht weißt du es auch, warum. Und das Zweite ist tatsächlich, wenn hinterher dieser Strafbefehl rausgekommen ist, welche Konsequenzen hat das eigentlich für die Behörden, die vorher tätig waren, die ja also Dinge falsch angegangen sind und du einen unheimlichen Leidensweg hinter dir hast? Also gibt es da irgendwelche Konsequenzen? Hat man sich bei dir entschuldigt oder was ist dann eigentlich passiert? Also Frage 1, Motiv, Hypothesen vielleicht und Frage 2, Konsequenzen, nachdem ja aufgedeckt wurde, dass du im Recht bist.
Also fangen wir erstmal mit dem Motiv an. Ich denke, das ist wirklich sehr biografisch bedingt, dadurch, dass der Vater die Kindsmutter im Säuglingsalter verlassen hat. Das war eine ganz schmerzhafte Geschichte für die Familie. Das habe ich auch gemerkt in den ersten Gesprächen, als die Kindsmutter einfach schwanger war. Und dass man dadurch auch einen Hass entwickelt hat, der sich dann auf mich übertragen hat. Und das habe ich ganz bald schon zu spüren bekommen. Ja, also das, was ich eingänglich gesagt habe, dass man der die Kinder wirklich entzieht, ne, auch wenn man da noch zusammen ist oder sich nicht um die Kinder kümmern darf. Das ist so dieses erste Thema. Das finde ich fragwürdig. Und dass man als Papa dann einfach nichts recht machen kann. Das zweite Thema ist, ich habe Dienst Aufsichtsbeschwerde geschrieben. Ich bin bis zum Landratsamt gegangen, zum Landrat gegangen vom Landkreis Freiung Grafenau, habe auch noch mal die andere Geschichte, zum Beispiel von meinem Freund, der dann ja gestorben ist oder sich sein Leben genommen hat, habe ich ja widergespiegelt. Ich bin an Polizeibehörden, die glauben dir erstmal nicht. Und jetzt, wo es raus ist, es rührt sich einfach keiner mehr. Also es sagt keiner letzten Endes, ich habe hier Mist gemacht oder wir haben dir nicht zugehört. Wir haben vielleicht auch nicht richtig ermittelt, Polizeibehörden. Das macht jetzt Gott sei Dank die Staatsanwaltschaft, die dann wirklich jetzt sagt, auch Mann, ne, muss man ja auch mal sagen, das ist wirklich wichtig, dass man dann auch irgendwie mal einen Mann hat oder was macht dann Mann und Frau, ne, in solchen Verhältnissen. Dass jetzt einfach mal richtig ermittelt wird und auch mal die richtigen Fragen gestellt werden. Aber es hat sich nie jemand entschuldigt, auch nicht für die falschen Verdächtigungen und sonst irgendwas.
Und eine Frage, die noch aufgekommen ist, wenn ich noch darf. Ich weiß, wir sind ganz, ganz spät an der Zeit. Du hast ja auch gerade schon mal rausgestellt, es macht ja auch was mit dir. Also du hast ja auch beschrieben, dass du natürlich auf der einen Seite sehr, sehr gerne, logischerweise, so schnell wie möglich wieder den Kontakt mit deinen Kindern haben möchtest, aber auf der anderen Seite auch ganz viele Ängste natürlich daneben herlaufen, was absolut verständlich ist. Das heißt, man sieht, was so eine Situation aus einem Menschen machen kann und welche Spuren es am Ende hinterlässt. Hast du für dich Unterstützungsleistung dir gesucht, um diese Dinge für dich verarbeiten zu können?
Ich muss sagen, ich hatte ein schreckliches Erlebnis dann im Jahr 2000. Also mir ging es wie dem anderen eigentlich letzten Endes, meinem Freund, ne, der dann aus 35 Metern Höhe in die Tiefe gestürzt ist, mit den ganzen Vorwürfen. So ein ähnliches Erlebnis hatte ich auch. Es war bei mir Gott sei Dank nur der zweite Stock. Und das war dann aber so ein Aufschlag im Leben. Ne, da hatte ich dann gedacht, Xaver, nimm dein Leben in die Hand und sei einfach glücklich und fang von vorne an, egal was hier gerade passiert ist. Es war wirklich ein Aufschlag. Also im Leben, ein Aufschlag. Hast du die Wirbelsäule gebrochen und so weiter? Warst in der Klinik beinahe querschnittsgelähmt. Mit dem linken Bein fühlst du dann auch nichts mehr. Es war wirklich ein Aufschlag im Leben. Und dann
Das heißt,
bin
du
ich.
hast das da einen Wendepunkt bei dir im Leben
Genau.
hervorgerufen. Verstehe ich das richtig?
Genau. Und dann hatte ich einen Vorgesetzten, der heißt Jörg Adolfs. Und der hat mit mir 3, 4 Stunden am Tag, hat er mit mir gemeinsam gearbeitet, dass wir diese Geschichte verdauen. Also du kannst dich ja letzten Endes nicht mehr im Spiegel angucken mit den ganzen Vorwürfen. Du denkst dir, du hältst, ich bin dann nochmal Papa geworden. Du hältst deinen Sohn genauso wie früher im Arm und denkst dir, ist das jetzt ein Spitzkasten? Sperre ich jetzt meinen Sohn in dunkle Kammern und so weiter? Diese ganzen Vorwürfe, das ist ja wirklich eine Gehirnwäsche, die du erlebt hast durch Dritte, wo du nicht mehr weißt, wer du letzten Endes bist. Und er hat
Gut.
mir sehr, sehr, sehr geholfen über die Jahre hinweg oder ein halbes Jahr, diese Jahre einfach zu verarbeiten. Und mich auch stärker zu machen, ne? Also wie gehe ich sachlich um? Wie gehe ich sachlich mit Lügen um? Wie kann ich mich sachlich dagegen wehren? Dann habe ich gelernt, mit Justizbehörden zu sprechen, habe mich, ich bin ja ein halber Anwalt geworden, mit Schemata auseinandergesetzt, wie erstelle ich richtig eine Anzeige? Was ist ein objektiver, was ist ein subjektiver Tatbestand? Wie gehe ich da schrittweise vor, so dass ich auch meine Dinge gut erklären kann letzten Endes? Also du wirst ja zum halben Anwalt dann dabei.
Ja, sauber. Es war ein sehr weites Thema. Ich glaube, wir könnten noch ewig lange weitersprechen, aber die Zeit ist zu weit fortgeschritten. So muss ich tatsächlich jetzt sagen, danke, dass du hast Dinge heute auch im Podcast noch gesagt, die wir im Vorgespräch gar nicht hatten. Danke dafür für deine Offenheit, für das Darstellen des Themas deiner Gefühlssituation. Danke, lieber Stefan, dass wir dieses Thema hier bearbeiten durften und dass du auch so ganz tolle, interessante Fragen noch an den Xaver gestellt hast.
Ich bedanke mich auch nochmal, lieber Sava, für deine Geschichte, für deine Offenheit. Mich beeindruckt das sehr. Also mich beeindruckt, das soll jetzt nicht falsch klingen, aber es gibt sehr, sehr viele Geschichten und ganz, ganz viele Menschen sind mit unterschiedlichen Dingen natürlich betroffen. Mit unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen Herausforderungen. Was mich immer wieder beeindruckt, ist einfach hinterher zu sehen, wie die Menschen damit umgehen, wie sie da rausgehen, was sie für sich mitnehmen und dass sie eine Stärke daraus entwickeln. Das finde ich unfassbar wichtig und vielen, vielen Dank dafür.
Gerne, also mir war es wirklich wichtig, über dieses Thema mal zu informieren und was das wirklich letzten Endes auch anrichten kann und da wirklich nochmal vielleicht in der Gesellschaft auch die Augen zu öffnen. Mensch, guckt hin und fragt letzten Endes nach, wenn es gegen irgendjemanden irgendwelche bösartigen Vorwürfe gibt, fragt wirklich genau nach und alles muss man nicht gleich glauben.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Lieber Xaver, einfach, wenn man was hört, nachfragen und keine Gerüchte in die Welt setzen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Liebe Zuhörenden, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.